Weiter wie bisher geht es nicht.
Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit
Carsten und
Stefanie.
Ein neues Wohlstandsmodell muss her.
Packen wir es an. Heute wollen wir eine Buchrezension wagen, und zwar über das Buch Milch besser nicht von Maria Rollinger.
Ja, das ist quasi so das Standardwerk, wenn es um das Thema Milch geht, habe ich den Eindruck. Also immer mal wieder wird auf dieses Buch verwiesen. Und wir haben auch in der Kochen ohne Knochen in ihrer Rezension?
Nee, da wurde das nicht rezensiert. Da war ein anderes Buch, ein aktuelles, rezensiert worden, und ich hatte überlegt, das zu kaufen. Und wie heißt es jetzt? Die Milch macht's nicht oder so ähnlich. Also ja, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls hatte ich dann überlegt, das zu kaufen, und hatte dann bei dem üblichen Buchversender, bei dem es so viele Rezensionen gibt und der nicht nur Bücher versendet, dann mal nachgeschaut, und da stand, dass dieses Buch eigentlich nicht viel Neues gibt, und wenn man ein umfassendes Werk haben will, dann sollte man besser Milch, besser nicht kaufen oder lesen, weil das einfach viel umfangreicher ist.
Ja, genau. Und deswegen ist genau dieses Buch Milch besser nicht dann bei uns auch anschließend auf dem Tisch gelandet und von uns beiden durchgelesen worden. Und ich muss sagen, ich bin begeistert.
Ich natürlich nicht. Ich finde es ganz furchtbar, deswegen rezensieren wir es hier.
Ja, genau.
Wir machen ja eine Pro- und Kontraliste. Nein, ich finde es auch super. Und klar, der Titel sagt ja eben schon, worum es der Autorin geht. Milch besser nicht ist kein Pro-Milch-Buch oder Pro-Kuh-Milch-Buch.
Ja.
Also von daher ist es natürlich schon so ein bisschen auf diese Seite eingepolt, sage ich mal.
Die Zielrichtung ist klar vorgegeben. Es ist halt ein kritisches Buch über den Themenkomplex Milch. Ist aber nicht eindimensional. Also in dem Buch wird wirklich von vorne bis hinten so gut wie alles, was irgendwie zum Thema Milch dazugehört, besprochen. Angefangen von der Historie, was du ja sehr spannend findest, ne?
Mhm.
Bis hinüber zu, ich glaube, die ethischen Aspekte sind auch mit abgedeckt.
Aber auch sehr viel gesundheitliche Aspekte, die ich ausgelassen habe, die du dafür gelesen hast.
Ja, die waren erfreulich, umfangreich. Also das ist so von den Informationen, die ich bisher über das Thema Milch bekommen habe, wirklich mit eins von den fundiertesten, weil wirklich sehr detailliert auf jeden einzelnen, wenn wir mal sagen, Inhaltsstoff eingegangen wird.
Mhm.
Und es wird auch teilweise auf Studienmaterial verwiesen, warum gerade dieser Inhaltsstoff so kritisch zu bewerten ist. Es ist also schon sehr, sehr umfangreich, und es geht aber zum Schluss in diesem Buch auch in den Bereich der Verarbeitung, um einfach klarzustellen, dass Milch gar nicht mal mehr dieses natürliche Naturprodukt ist, was man sich dann eigentlich immer so vorstellt. Oder,
also das, was aus dem Euter fließt, ist es nicht mehr?
Definitiv nicht, nee.
Genau.
Also den Schilderungen dieses Buches nachzuurteilen, und die sind aus meiner Sicht sehr, sehr glaubwürdig, handelt es sich bei der Milch letztendlich um ein wirklich hochverarbeitetes Lebensmittel.
Also, ja, das ist ja, hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass sie irgendwas erfunden hätte, weil du meinst, sehr, sehr glaubwürdig. Dass,
ja, es klingt erstmal so unglaubhaft oder unglaublich. Wenn man das unbedarft erstmal liest, dann denkt man, meine Güte, was passiert denn da eigentlich? Ne?
Dass die Milch in ihre Bestandteile zerlegt wird.
Das wusste ich so nicht.
So, ja, also ich meine, ich habe mir jetzt angeregt dadurch und auch vor allem durch diesen Prozess, dass ich ja eben erst Vegetarierin war und dann mich mit den Milchkühen beschäftigt habe, dann auch noch Mutter bin, ne? Das kommt noch dazu, dass irgendwie auch so ein bisschen persönlich genommen habe, dass ich das alles nicht wusste und dass ich das so lange verleugnet habe, dieses Halbwissen, was ich dann vielleicht doch irgendwie hatte, also alles, was mit den Kühen passiert, irgendwie berührt mich das mit den Kühen mehr als mit den Hühnern, muss ich zugeben. Keine Ahnung, ist einfach jetzt so eine Priorität bei mir, dass jetzt die Milch irgendwie den Vorrang hat. Das mag, weiß ich nicht, vielleicht sind Hühner durch das Eierlegen, ist es einfach weiter weg.
Das kann sein,
So,
ja.
aber jedenfalls, deswegen habe ich mich damit ja auch mehr beschäftigt und forsche ja jetzt auch mehr darüber und habe jetzt auch noch mehr Bücher gelesen dazu. Und im Grunde, wenn man sich das mal so überlegt, also das Milch besser nicht war so das erste Buch dazu mit Hintergrundlektüre, was ich gelesen habe. Jetzt lese ich noch ein paar weitere dazu. Und es ist eigentlich so, dass die natürliche Milch, die aus dem Euter fließt, die wurde früher ja gar nicht so getrunken, außer vielleicht in Bauerfamilien, also
Selbst
so,
in der, ja.
genau, also so auf Bauernhöfen.
Der
Und
Selbstversorger, Entschuldigung. Selbsternährer sind wir alle,
Selbsternährer, ja, selbst, wie auch immer, ich sag, Also, aber jedenfalls ist, also ich habe es jetzt vorhin noch mal in einem anderen Buch gelesen, also diese flächendeckende Milchversorgung und auch Trinkmilchversorgung ist erst durch die Erfindung der Zentrifuge möglich geworden. Also das heißt wirklich die Technik und die erst durch die Industrialisierung ist das alles möglich geworden. Und die Industrialisierung ist eben nicht schon vor 1000 Jahren erfolgt, sondern eben erst so vor 100 Jahren. Und da, oder wenn man es ganz genau nehmen will, irgendwie vor 130 oder 140 oder so Jahren, also Ende des 19. Jahrhunderts jedenfalls. Und da geht es erst los. Und aber selbst dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, waren die Menschen noch kritisch der Milch gegenüber, der Trinkmilch gegenüber. Und
Ablehnend, ja.
vor allem eben, aber auch generell, wenn es um Milch ging, verarbeiteter Milch gegenüber. Das ist ja auch das Wichtige. Es steht natürlich in dem Buch auch drin, es steht aber auch in anderen Quellen drin. Deswegen meinte ich so, oh, zu dem, dass du sagst, du glaubst der Frau wohl. Also ich habe es auch aus anderen Quellen, also so, die auch pro Milch eingestellt sind, wo dann, also ich kann diese Quellen auch nochmal verlinken dann auf jeden Fall, wo es dann eben darum geht, dass ja da auch die Geschichte beschrieben wird, wie ja vom Handmelken es zum Melkroboter ging und so weiter und so fort, weil was ich noch nicht richtig durchgelesen habe, was aber wo, also das ist wirklich also von Milchbefürwortern geschrieben und wohl auch drin stand, dass das für die Kühe sehr schmerzhaft am Anfang gewesen ist, weil es da um irgendwelche Melkröhrchen ging, die ins Euter eingeführt werden und so. Also Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen will und wo ich, wie gesagt, im Moment noch nicht viel drüber gelesen habe, weil ich im Moment ja mehr auf die Werbung fixiert bin und die Propaganda, die Milchpropaganda. Aber also so, klar, es ist alles eine Entwicklung. Ne? Also dieser Melkroboter, den es heute gibt, gab es natürlich, das ist alles ein Prozess, wie bei jedem. Ne? Also so, das steht jetzt wiederum bei ihr jetzt nicht drin, wie diese
Nee,
Melkmaschinen
das nicht, aber.
erfunden wurden. Aber also es ist eben ein Prozess und dieser Prozess hat eben erst am Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden, also angefangen.
Ja, also von der Historie selber geht sie da schon drauf ein. Schildert das aus meiner Sicht auch sehr, sehr umfangreich. Also sie fängt jetzt nicht im 19. Jahrhundert an, sondern
Nee,
sehr,
sie.
sehr viel früher. Von der
Genau.
Mythologie her wird noch erwähnt, dass dann dementsprechend die Kuh oft in Zusammenhang oder direkt als Gottheit angesehen wurde,
Genau,
was göttliches, dieses göttliche Element hatte.
ja.
Das wird mit reingebracht. Also einfach den Status der Kuh.
Genau, das ist ja auch dieses Nährende, die Muttermilch und das ist ja die Kuhgöttin und also die auch die Schöpferin der Erde, Schöpferin des Alls und so, auch die Geschichte der Milchstraße und also solche Dinge halt alle, ne? Das ist, wir waren ja jetzt vorgestern auf dieser Fotoausstellung bei uns hier in Hamburg, Heiliges Leder, wo dann die Geschichte der heiligen Kühe oder heiligen Rinder oder wie auch immer in Indien dargestellt wurde von einem Fotografen, der eben nach Indien gereist ist. Und da ist quasi, ja, sagen wir mal, dieses Göttliche oder diese Riten sind da noch so ein bisschen übrig geblieben, so ein kleines bisschen, zumindest so oberflächlich, dass auch Gesetze erlassen wurden, dass in Indien die Kühe nicht geschlachtet werden dürfen, weshalb eben, wie stand das da, also diese Kühe dann nach Bangladesch, also zur Grenze getrieben werden, um dann da rübergeschmuggelt zu werden, um dann als Leder eben für uns alle zu
Ja,
enden.
die landen dann halt nicht aus Indien, sondern aus Bangladesch bei uns, so in der Lederverarbeitung.
Genau, aber es sind eigentlich ursprünglich die
Indisch
heiligen,
Heiligen Kühe,
genau,
genau,
die
ja.
indischen heiligen Kühe. und die landen da drüben und der Fotograf, wir verlinken das auch noch, diese Ausstellung und den Fotografen, der hat das wirklich toll dargestellt. Also ich nehme nicht an, dass er ein Veganer ist und ich weiß es halt nicht, aber er hat halt diesen Weg verfolgt und es geht natürlich auch um die Ausbeutung da und dass diese lederverarbeitenden Betriebe, dass da kann die Arbeiter, die da diese Gerbereien, in den Gerbereien arbeiten, dann keinen Schutz haben und so. Also darum geht es eben auch. Und dass das meiste Leder, was wir beziehen, also überall fast immer dieses Leder aus Indien beziehungsweise Bangladesch drin ist, also verarbeitet ist. Aber jedenfalls, da ist das Göttliche noch so ein bisschen erhalten, dadurch, dass die Kühe da auch frei rumlaufen und halt so in so Riten und Kulten mit eingebunden werden.
Das war aber in der Historie, in der Antike halt noch weiter verbreitet. Also heute findest du es ja, wie du schon sagtest, vornehmlich erstmal in Indien. Aber es hat natürlich andere Wurzeln und die werden hier in diesem Buch Milch besser nicht eben auch sehr ausführlich beschrieben.
Ja.
Und damit startet eigentlich auch das Buch. Also es ist quasi so das erste Kapitel oder die ersten Kapitel, die gehen in diese Zeit hinein und dann geht es dann schon so in die Moderne, wie sich dann der Milchkonsum überhaupt entwickelt hat. Dass das vorher nämlich eben Butter war, vielleicht auch ein bisschen Käse.
Ja, also ich muss da mal wieder eingrätschen.
Ja,
also es ist natürlich so, sie sagt zum einen, dass es eine große Lücke gibt zwischen der Antike, dann den Griechern,
genau.
Griechern, das war das Kombiwort aus Griechen und Römern. Griechern ist schon die Griechern. Ja, also jedenfalls den Griechen und den Römern, also so, die damals ja schon eine hochentwickelte Kultur haben und dann sind wir irgendwie abgestürzt ins Mittelalter, ich weiß auch nicht warum, aber das wissen andere wieder.
Das Dunkle.
Ja, genau. Und da gibt es dann so, eine Lücke und dann fängt es erst eigentlich wieder so im 18., 19. Jahrhundert an, ist dann ja wie wieder so ein bisschen bergauf ging mit unserer Entwicklung der menschlichen.
Ja.
Aber sie sagt, dass die Geschichte der Milch eigentlich eine Geschichte der Butter ist.
Ja.
Weil Milch, also generell, weil es so eine weibliche Flüssigkeit war und ist ja immer noch, und eher so den Kindern und den Kranken vorbehalten war und den Alten vielleicht noch und generell eigentlich Milch nicht wirklich getrunken wurde, sondern eben weiterverarbeitet wurde. Also damals gab es eben auch noch keine Massentierhaltung, sodass einfach nicht genug Milch zur Verfügung war und auch nicht die Möglichkeit, dass die Kühe rund ums Jahr Milch gegeben haben, sondern auch die haben saisonal geschwankt so. Und ja, und eben so eine Kuh muss immer schwanger sein, um Milch zu geben. Und damals, also bevor das mit der Massentierhaltung anfing, ich kann schon nicht mehr sprechen, war es eben auch so, dass die Kühe, wenn sie schwanger waren, nicht gemolken wurden.
Ja.
Also, ne, was ja auch sinnvoll ist, weil da ganz andere Hormone produziert werden und so. Und jede schwangere Frau weiß, dass es ihr anders geht, wenn sie schwanger ist, als wenn sie nicht schwanger ist. Und das, also beim Menschen ist es genauso wie bei der Kuh. Es werden einfach bestimmte Hormone produziert und der Körper ist ganz anders. Und es wächst eben ein neues Leben in dir. Also, jetzt habe ich den Faden verloren.
Geschichte der Butter.
Geschichte der Butter, genau. Also, dass es eben darum ging, Butter. Und wie gesagt, ich lese jetzt eben auch noch andere Lektüre, wo dann auch gesagt wird, warum jetzt, also zum Beispiel die Griechen und die Römer haben eben keine Butter hergestellt. Die haben die Milch zum Käsen benutzt quasi. Also, die haben Käse hergestellt. Und Käse war damals also schon... haben sie alle lecker. Also die haben, also Käse musste es einfach damals schon geben und das war schon Gourmet, aber das war nichts, was die Massen gegessen hätten.
Und galt auch nicht als gesund, sondern eher andersrum. Es ist halt ein Genussmittel,
genau.
Aber wurde eben als ungesund oder als schädlich angesehen.
Genau, also sollte man eigentlich nicht essen, aber es ist halt genauso wie mit der Schokolade und den Gummibärchen. Wir hatten das schon mal. Es schmeckt einfach, genau. Und auch Wein und was weiß ich, sowas sollte man einfach nicht so, ne? Und trotzdem, wir hatten ja auch schon, ich weiß gar nicht mehr, ach so, in der Folge über die Milch hatten wir das mit Galen von Pergamon, das, ne, davon da stammte das eben, das stammt ja aus diesem Buch, das Zitat, dass er Milch eben generell abgelehnt hat, also als sehr ungesund und diese Liste an Krankheiten, vielleicht, wir können ja sonst nochmal gucken, eben nach der Liste an Krankheiten, die er da soll ich mal eben gucken, ich weiß, wo es ist.
Ja.
Und darfst du jetzt nochmal eben was erzählen?
Diese Geschichte wurde eben aus diesem Buch entlehnt und zeigt eigentlich eindrucksvoll, dass Milch einfach noch nicht so lange dieses positive Image hatte, wie wir es heute pflegen. Und galt eigentlich bis vor, ich sag jetzt mal so 100 Jahren, immer noch als sehr, sehr bedenklich. Und dieser Pergamon von Galen hat eben über 1500 Jahre hin ganz stark die Fachwelt beeinflusst. Ne? Das, genau, was er damals gesagt hatte, ja, 200 nach Christus, glaube ich.
Genau, 200 nach Christus.
Da hat sich dann 1500 Jahre lang quasi so die komplette Medizin nachgerichtet. Ne?
Ja.
So, und du hast jetzt gerade
Die Liste der beobachteten Krankheiten durch Milch- und Käsegenuss. Ja, und dann ist lang, steht hier. Also dann, ich zitiere, Verschlüsse und Krankheiten der Leber, Nierensteine, Blasensteine, Katarrhe in Klammern Asthma, Blähungen unter dem Zwerchfell führt zu Druck auf das Herz und Herzbeschwerden, Blähungen im Unterleib, angeschwollener Unterleib, Schädigung von Zähnen und Zahnfleisch, schwerer Hautausschlag, Milzerkrankungen, Erstickungsanfälle, Veränderung der Sehkraft, Kopfschmerzen, Nervenleiden, Schwindel, Epilepsie.
Ja, was ich also sehr interessant finde, wie gesagt, das stammt eben so aus der Zeit 200 nach Christus. Aber der ein oder andere Begriff, der ist ja heute immer noch direkt im Zusammenhang mit Milchkonsum. Das ist also jetzt nicht einfach...
Genau, hier steht auch, heutige Milchkonsumkritiker beschreiben das auch.
So. Genau, ja. Ist schon faszinierend, wie damals, ja, im Grunde genommen, ohne diese medizinischen Apparate, die man heute zur Verfügung hat, eine ähnliche Aussage getroffen werden konnte und die Krankheitsbilder dann ähnlich eingegrenzt wird.
Und auch Molke, ne? Also das Einzige, was der Pergamon von Galen ja eben gut fand, war die Molke, weil die eben abführend wirkt.
Also obwohl, wenn man den Begriff abnimmt, dann ist es nicht ein abführend, sondern Abfallprodukt.
Ja, ne? ja klar, das haben wir am Ende des Buchs auch nochmal, dass jetzt ja die Molke überall drin ist. Ne? So, aber das hatten wir auch schon in der Milch gesagt, also in der Folge zu der Milch gesagt. Das, ne, wie ich da in den Chips noch die Molke gefunden habe und ja.
Ja, ist einfach, ja, wie gesagt, ein Abfallprodukt aus der Käseherstellung und fällt mittlerweile in so horrenden Mengen an, dass die Milchindustrie ganz findig geworden ist, um diesen, ja, Abfall irgendwie noch unterzubringen und zu Gewinn zu machen. Und deswegen finden sich teilweise eben Auszüge aus Molke oder auch als, das wird ja mittlerweile aufgespalten, dass man dann halt Milchzucker und die einzelnen Bestandteile rausbekommt und die landen dann teilweise in den Backwaren. Ne? Ja. Also Brot, Brötchen etc.
Ja, genau. Damit dann teilweise. Ja, so wie ich ja auch nicht wusste, dass der Aminosäuren aus Schweineborsten in den Broten drin sind, im Brot oder im Brötchen, wo ich dann denke, so, ey, was hat das da eigentlich zu suchen?
Ja, man kriegt es auch gar nicht so direkt heraus, weil, beim Bäcker ist es eh nicht deklariert und dann ist fraglich, ob das.
Wobei, auch, also jetzt fangen sie ja langsam an, veganes Brot.
Ja, okay, das ist ja was anderes. Ne? Ja, aber die Bäckereien, die es noch nicht tun,
da weiß man es nicht.
Nee, weiß ich nicht. Und wissen wahrscheinlich dann auch die Verkäufer und vielleicht die Bäcker nicht, ne? Was für Zusatzstoffe da drin sind, wenn sie Fertigmischung bekommen.
Ja.
Also es wird schon schwierig an der Stelle. Ja. Aber es ist halt sehr weit verbreitet und die Milchindustrie hat dann natürlich dann Mittel und Wege gefunden, um möglichst jedes Quäntchen, was da aus diesem Rohextrakt Milch herausgekommen ist, dann auch tatsächlich nochmal gewinnbringend auf den Markt zu schmeißen. Ich finde es ganz schön, dass es so ausführlich dargestellt wurde und das Buch hat mir auch sehr, sehr viel Input gegeben. Also ich bin ja sowieso so ein faktenliebender Mensch, der möglichst viel aus diesem ganzen Thema, was er dann gerade liest, herausnehmen möchte und ich muss das auch für mich adaptieren. Mhm. Also bis hin zu, dass ich versuche, mir irgendwie Argumente damit aufzubauen für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich dann irgendwann mal in eine Diskussion bin, ne? Aber irgendwie habe ich so diesen Spleen, mir argumentativ dann so ein bisschen Input zu holen. Mhm. Und das, finde ich, kann dieses Buch hervorragend vermitteln. Also da war jetzt ganz, ganz wenig, wo ich sage, an der Stelle fehlt mir noch was oder gefällt mir das Buch nicht. Also es sind eigentlich nur zwei Aspekte, die ich da an diesem Buch generell so ein bisschen kritisiere und ansonsten ist es
Ja, dann sag doch
grundlegend.
mal, was kritisierst du daran?
Zum einen ist das Buch, das muss man fairerweise sagen, nicht ausschließlich sachlich geschrieben. Also man merkt schon, dass die Autorin sehr emotional schreibt. Sie schildert die Auseinandersetzung mit kritischen Argumenten auf einer sehr emotionalen Art und Weise. Also sie weiß ganz genau, wo jetzt der Mainstream seine Argumente aufhängt und verweist auch darauf, dass das, was sie teilweise so aus den Studien raus zieht und zitiert, noch nicht wissenschaftlich so gefestigt ist, weil auch die Studienlage vielleicht nicht so weitergeführt wird, dass man auch sagen muss oder sagen kann vom wissenschaftlichen Standpunkt her, das ist jetzt wirklich gesichert. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass die Studien schlecht wären, sondern dass einfach ja, kein großes Interesse daran besteht, bestimmte Details so wissenschaftlich nochmal nachzuforschen. Dafür ist die, ich sage jetzt mal ein bisschen abgekürzt, die Milchlobby einfach zu stark und ein zu hohes Mitspracherecht, um zu verhindern, dass solche ausführlichen Forschungen nochmal wissenschaftlich bis zum Ende durchgeführt werden.
Ja, was soll man? Thank you for smoking denken, ne?
Ja, genau. Das ist ja, der geht in die gleiche Richtung.
Ja.
Also wie gesagt, das ist nicht der Autorin zu schulden, aber man merkt schon, dass sie da eine bestimmte Wut hat und diese Wut sie auch antreibt, dieses Buch zu schreiben. Finde ich nicht schlecht,
Die
aber
ist auch, die Autorin ist auch selbst Juristin, ne? Also, das ist halt voll
ja,
lustig.
genau. Das wusste ich wohl, als ich es
Ach
gelesen
so,
hatte
okay.
und deswegen dachte ich, also Juristen, die sind ja eigentlich immer sehr sachlich und faktenorientiert
Ja.
und das hatte mich dann so ein bisschen gewundert. Also wie gesagt, das ist das Einzige, wo oder einer der beiden Punkte, wo ich sagen muss, kommt manchmal nicht ganz so schön. Ne? Ein bisschen sachlich hätte es mir dann an der einen oder anderen Stelle schon gewünscht. Und das andere, das hat mit der Auflage dieses Buches zu tun. Da bin ich mir im Moment unsicher. Wir haben die Auflage aus dem Jahre 2011.
Genau, und es gibt jetzt schon eine von 2013, eine neue Auflage.
Genau.
Aber das wusste ich jetzt vorher auch nicht. Ich habe das gebraucht gekauft, das Buch. Also die erste Auflage war von 2004.
Und dann gab es nochmal 2007 eine nächste Auflage, die war dann auch als aktualisiert und überarbeitet gekennzeichnet.
Genau, und die nächsten zwei sind dann eben unverändert.
Genau, da wurde wahrscheinlich einfach nochmal das Buch nachgedruckt. Die kommen dann aus dem Jahre 2010 und 2011. Und wie gesagt, 2011 ist die Ausgabe, die wir jetzt vorliegen haben, die inhaltlich aber auf das Jahr 2007 abstellt. Und da sind, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber so einige Punkte in dem Buch, ich glaube auch irgendwo eine Studie oder ein Forschungsergebnis, was 2007 kurz vor der Fertigstellung oder Veröffentlichung war, wo ich gedacht habe, schade, das hätte ich noch ganz gerne als Ergebnis da in diesem Buch mitbekommen, wo da jetzt gerade die Reise hingeht. Also es ist so ein bisschen,
Das
ja.
muss man da selber nachforschen.
Genau. Man bekommt so Fakten an die Hand und weiß, eigentlich geht es jetzt an der Stelle noch weiter und dieses Weitergehen, das dauert eigentlich auch nicht mehr so lange vom damaligen Zeitpunkt, 2007. Und
Ja.
dann überlegt man, Mensch, wir haben 2016,
Das ist schon
wieso
9 Jahre
steht das da nicht in dem
her.
Buch? Ne? Die hat doch Jahre später nochmal veröffentlicht. Ach nee, das war dann einfach nur nochmal eine
Nachgedruckt.
unbearbeitete Auflage. Das ist so ein
Ja.
bisschen schade. Da hätte ich mir ganz gerne schon gewünscht, den aktuellen Stand. Also ich denke mal,
Ja, vielleicht hat sie es in der 2013 eine Auflage gemacht und
das kann
nur
durchaus
dadurch,
sein.
dass wir jetzt halt die vorige Ausgabe gekauft
Ja,
haben.
ja. Also ich würde mir wünschen, dass dieses Buch generell auch in
Aktuell
Zukunft
gehalten
aktuell
wird.
gehalten wird, weil ich glaube, dass ich da sowohl vom wissenschaftlichen Standpunkt her, aber auch so vom Thema der Milchindustrie noch ein bisschen was bewegt und auch verändert. Und ja, wie gesagt, wir haben 2016, das sind fast 10 Jahre oder 9 Jahre, seitdem die Fakten in diesem Buch dann verarbeitet wurden. Also ich glaube schon, dass sich da nochmal inhaltlich ein bisschen was geändert hat.
Ja.
Ja, und das würde ich mir schon wünschen, dass man dann in Zukunft nochmal auf eine inhaltlich aktualisierte Version dieses Buches dann zurückgreifen kann.
Ich würde gerne noch mal einmal kurz so einen Überblick geben, was jetzt in dem Buch eigentlich alles
Genau.
drin ist. Also wir hatten ja schon gesagt, also so die Historie wird beschrieben, also da das über Milch, Milchertrag, Urgeschichte der Milch, Römer und Griechen, Germanen und Skythen, Geschichte, die noch nicht geschrieben ist. Das ist jetzt das, was dann, nee, das ist das, was zwischen dem Mittelalter und der ja, vorindustriellen Zeit war. Dann Ziegen- und Schafsmilch und die weitere Entwicklung in Deutschland. Und dann hat sie hier von der Subsistenz zur industrieller Produktion. Was heißt eigentlich Subsistenz?
Frage mich jetzt was Besseres. Ja.
Wir geben zu, wir wissen nicht alles.
Man möge googeln.
Man möge uns sagen, was es heißt. Bis dahin wissen wir es wahrscheinlich auch, weil genau. Wir jetzt schnell geguckt haben, was es heißt. Also jedenfalls 1870 bis 1970, da schreibt sie eben dann, das ist wirklich, also 1870 ist so ungefähr der Zeitpunkt, wo es halt losgeht. Und da schreibt sie dann eben über das, ja, den Milchhandel und dass die Trinkmilch aufkommt und Butter und also Butterrevolution, dann Molkereien und Margarine, genau, die Margarine wird erfunden. Und ja klar, dann gibt es natürlich auch Milchpanschereien und solche Dinge. Also dann wird die Milch eben zerlegt in ihre Bestandteile.
Ja,
dann geht es auch ganz viel um Hygiene. Ne? So, genau. Also für die erste Milchpropaganda war es ganz wichtig, dass die Milch rein ist. Und das ging, das war auch so mit dem industriellen, mit der, wie nennt man das, Industrierevolution, weiß nicht. Also jedenfalls damit ging das einher, dass die Milch wurde so als bäuerliches Rückschritt.
Rückständig.
Rückständig, Mann, ja. Mir fehlt das Wort.
Ja.
Rückständiges, Dankeschön. Dafür sind wir hier zu zweit. Ne?
Genau.
So als rückständiges Lebensmittel betrachtet, weil es das war halt so retro, ne? Mhm. So, und deswegen musste jetzt da die Propaganda ein bisschen laufen, dass das jetzt hygienisch rein weiß natürlich ist. Und dieses hygienisch hat sich ziemlich lang gehalten. Also dann kam der zweite, also es war vor dem Ersten Weltkrieg, dann kamen die Weltkriege oder beziehungsweise zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war es auch noch. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg waren aber die ganzen Apparaturen, also alles, was man brauchte, um wirklich hygienische, reine, weiße Milch herzustellen, nicht mehr vorhanden.
Mhm.
Also keine Ersatzteile möglich und so. Und dann war wieder so ein Rückfall. Und dann ging es wieder von vorne los quasi. Und also es ging dann noch so ein bisschen mit hygienisch. Aber heute ist hygienische Milch, ist hygienisch ja kein
Qualitätsmerkmal.
Genau,
ja.
Das ist jetzt normal, das muss hygienisch sein. Aber weiß, also rein und natürlich, das ist immer noch was. Und dabei, wie wir schon vorhin sagten, ist die Milch keineswegs mehr natürlich. Also die man heutzutage im Supermarkt kriegt. So, also dann sagt sie hier Folgen industrieller Milchproduktion und Milchverarbeitung. So, das, klar, ne, das ist auch noch sowas, dass sie sagt, die kleinen Erzeuger werden zum Aufgeben veranlasst. Da gab es verschiedene Wellen in Deutschland, dass die Betriebe, die Bauernhöfe, die nur 2, 3 Kühe hatten oder vielleicht auch nur eine, dass die halt schnell weg waren vom Fenster. Also dass es hinging zur Massenproduktion. Und klar, also hier Mastitis, darum geht es ja auch, also die Euterentzündung. Genau, Milch ist nicht mehr die alte, sie hat sich gravierend verändert. Das ist jetzt auch so das, was wir jetzt gerade schon sagten. Das Leiden der Tiere, klar, da spricht sie auch von. Dann geht es darum, Milchprodukte, Konsum vorgestern, gestern und heute. Da hat sie es auch so ein bisschen, sie sagt ja, ein historischer Doktorschmaus und die Doktorandenfete 2000, also so der Vergleich, was Milch und Milchprodukte damals und heute für eine Rolle gespielt haben. Und so generell was in Zahlen und dann auch von 1800 bis zum Zweiten Weltkrieg und dann die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch nochmal so ein bisschen diese ganzen Jahre, wie sich der Konsum verändert hat. Und dann kommt das, was ich alles nicht so gelesen habe. Das sind alles die gesundheitlichen Aspekte. Das ist wirklich ziemlich viel.
Können wir ja so ganz grob mal benennen. Also es geht da um die Zivilisationskrankheiten, Unverträglichkeiten. Laktase wird sehr intensiv behandelt. Das Thema Milch und Kalzium und die darin enthaltenen Widersprüche werden sehr ausführlich dargestellt. Dann geht es auf weitere Inhaltsstoffe und deren Problematik, also Milchzucker, Galaktose, Cholesterin, Milcheiweiße, Vitamine etc. Dann geht es in den Bereich von Gentechnik, verarbeiteter Milch. Da greift sie auf Aspekte zurück, die in Amerika eigentlich vornehmlich zu finden sind. Wird auch nochmal sehr ausführlich dargestellt. Ja, und dann geht es in den Bereich der Verarbeitung. Ne? Was heißt eigentlich Pasteurisierung? Was passiert da eigentlich? Homogenisierung, Allergien und Darmschäden, die daraus resultieren können. später dann eben in dem Bereich von, ja, wie definiere ich eigentlich frische Milch? Was heißt frisch eigentlich? Der Begriff frisch wird dort, lest es. Es ist, das wusste ich auch nicht, dass es so freigebig dann dargestellt wird, ne, oder gesehen werden kann. Und dann sind wir halt in diversen Milchprodukten, die dort noch im Buch beschrieben werden, wie Butter, Sahne, Eiscreme, dem Thema Sauermilchprodukte und Alakasi wird dort nochmal beschrieben. Alakasi müsste man nochmal ein bisschen ausführlicher darstellen. Alaktasi, was habe ich gesagt?
Das Alakasi.
Alakasi, genau. Also sie spricht im gesamten Buch von Laktasiern und Alaktasiern. Alaktasier sind eigentlich alle Leute, die Laktase
intolerant sind,
genau. Das macht sie deswegen, weil sie sagt, also Laktoseintoleranz wird häufig als Krankheit oder als Mangel oder sowas dargestellt, eher als negativ, und sagt sie, nein, das ist völlig natürlicher Umstand, und deswegen verwendet sie eben den Begriff Alaktasie oder Alaktasia. Ja, und dann zum Schluss geht es dann in den Bereich von Quark und Milcheiweiße, Käse und dessen Unverträglichkeiten. Das Thema Molke.
Was wir gerade schon sagten, genau.
Genau, hat sie dann nochmal als grobe Überschrift mit ungeliebter Abfall deklariert. Ja, und ganz zum Schluss.
Leider etwas kurz, finde ich.
Findest du? Das Kapitel nennt sich Was hindert uns?
Fandest du das lang genug? Ich fand das irgendwie ziemlich kurz. Was da, also gerade das, also was kann ich jetzt machen und so, das, da hätte ich mir irgendwie
mehr gewünscht. Für mich war das einfach nur Zusammenfassung dessen, was sie im Vorfeld im Gesamtbuch schon geschrieben hat. Das war einfach so Zeitraffer dessen, was sie in den vorherigen 300 Seiten geschrieben hat.
Hätte ich mal alles gelesen, ne?
Ja, aber du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, dieses, was machen wir jetzt eigentlich? Das ist, geht für mich aus diesem Buch eigentlich so gut wie gar nicht hervor. Also es ist für mich keine Handlungsempfehlung, sondern man wird konfrontiert mit, hier, pass mal auf, das passiert mit Milch, das ist Milch, und dann steht man da erstmal. Und man erfährt als Leser eigentlich weder, wie ist die Autorin jetzt umgegangen, verzehrt sie jetzt noch Milch oder hat sie es einfach runtergefahren vom Konsum her, ist sie jetzt vegan oder vegetarisch, dieses ganze, diese ganzen Handlungsempfehlungen, die fehlen in diesem Buch. Und das finde ich auch so ein bisschen schade, weil ich hätte mir da schon vom Persönlichen her so ein Statement gewünscht, dass die Autorin dann auch gesagt hat, mit dieser Wut, die sie dort ins Buch mit eingebracht hat, also, Entschuldigung, so kam es mir vor, dann hätte ich auch erwartet, dass sie zum Schluss nochmal ganz klar sagt, Leute, die einzige Konsequenz oder das einzige Handeln, was jetzt noch übrig bleibt, ist dies und jenes, oder dass sie halt sagt, wie sie selber damit umgegangen ist. Das fehlt da leider.
Ich finde, bei solchen Publikationen sollte immer auch ein Teil dabei sein, der eben einem hilft zu handeln.
Ja.
So wie was mache ich denn jetzt? Und es ist leider oft so, dass man dann allein gelassen wird.
Ja, gerade hier bei einem Lebensmittel, was, wenn man das Buch vorher noch nicht gelesen hat und sich mit dem Thema Milch generell noch nicht kritisch auseinandergesetzt hat, da wird ein Nahrungsmittel, was sehr weit die reguläre Ernährung durchdringt, wird demaskiert. So, und wird also grundlegend sehr kritisch und auch ganz bewusst sehr negativ dargestellt. Wie gesagt, ich hätte mir so ein bisschen die Handlungsanleitung gewünscht.
Ja, aber trotzdem empfehlen wir es, oder?
Definitiv. Das ist für mich eins der wichtigsten Bücher, was ich in letzter Zeit gelesen habe.
Wir lesen viele wichtige Bücher in letzter Zeit. Also von daher, unser Schlussfazit: liest das Buch.
Auf alle Fälle. Sehr lohnenswert.
Genau. Wir verlinken es. Also es ist auf jeden Fall für jeden, der dir sagt, dass Milch so total gesund ist, dem kannst du das auch in die Hand drücken und sagen, hier, lies selbst.
Genau, Der wird seine Meinung schnell ändern, ja.
Ja, gut. Oder eben auch nicht, weil manchmal will man das auch einfach nicht sehen.
Ja.
Dann kann man halt sagen, weil gerade wegen der Wut, mit der die Dame das geschrieben hat, ich habe die Wut jetzt nicht so bemerkt, aber du hast ja auch mehr gelesen als ich. Ich habe ja diese ganzen, gesundheitlichen Aspekte übersprungen. Vielleicht sagt der oder diejenige, die das nicht sehen will, dann ja, das ist ja alles nur irgendwie Propaganda. Tut es
unsachlich ab und damit ist es dann schon in einer Schublade und
Genau. Ja,
könnte sein.
Ja. Aber ich finde, dass es wirklich umfassend ist und dass es ja eben von der Historie bis zum über Gesundheit und alles auch die ethischen Aspekte halt abdeckt. Und deswegen sehr, sehr lesenswert
ist. Ja, also selten ein Buch in der Hand gehabt, was so dünn wirkt und trotzdem so ergiebig ist.
Ja. Ja, stimmt, das ist nicht wirklich dick, das Buch.
Nee, aber
es hat, warte mal, wie viele Seiten hat
320 oder sowas.
Ja, wenn man aber die ganzen...
Ja.
317.
Ja, ich hab schon ziemlich dran zu kämpfen gehabt, um mich da durchzuwühlen. Ja, weil ich auch natürlich dann sehr konzentriert lese, um eben möglichst viel mitzubekommen. Ne? Das ist
nicht so wie ich, ne?
Keine leichte Lektüre, nicht so wie du, nein. Genau, du warst ja am ersten Abend schon damit durch.
Ja, genau. Nee, ich habe da auch lange dran gelesen, aber eben, wie gesagt, nicht alles gelesen. Ich habe zwischendurch dann auch geblättert. Ich habe auch von der Genkuh in Amerika gelesen, die... Du grinst schon wieder so komisch. Ja. Jetzt redet sie wieder so viel.
Ja, genau.
Sie muss das aber noch eben loswerden. Dann. Die Genkuh in Amerika, die Genmanipulierte, die dann, nee, oder war das nur eine Hochleistungskuh? Jedenfalls, die in einem, mit einer Schwangerschaft quasi, in einem Laktationszyklus schon so viel Milch gibt, dass wie andere in 4 Zyklen. War die jetzt genmanipuliert oder nicht? Ja, jedenfalls war es eine Hochleistungskuh und dann ist sie halt schlachtreif, weil sie so fertig ist, alles, der ganze Körper ist hinüber,
ausgelaucht,
dass sie dann eben, keine Ahnung, mit 2 Jahren zum Schlachter geht.
Ja.
Hat sich aber gelohnt für den, der da...
Das ist unverständlich, ne? Das sind einfach...
Es sind halt keine Tiere mehr, sondern nur noch Maschinen.
So, ja, anders kann man es nicht mehr bezeichnen.
Ja. Naja, gut. So, beenden wir dieses Kapitel. So, noch was auch noch. Nein, ich möchte gerne noch loswerden. Erstmal natürlich vielen Dank fürs Zuhören, ja. Und zum anderen, wenn du noch Fragen hast oder Kommentare loswerden willst, schreib uns bitte einen Kommentar hier unter die Podcast-Folge oder schick uns eine E-Mail. Und ja, wenn wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen und so weiter und so fort, aber wir freuen uns auch über Themenvorschläge für nächste Podcast-Folgen oder wenn du sagst, habt ihr dieses Buch gelesen, redet doch mal darüber oder irgendwas. Ja.
Genau. Einfach Input geben. Freuen wir uns drüber.
Ja.
In diesem Sinne.
In Hamburg sagt man tschüss.
Und auf Wiedersehen.